Das heißt, das Verstehen der Zahlen beruht nicht auf einem intuitiven Verständnis, sagen, ja, das ist ein guter Test, sondern wir verstehen Zahlen über, nicht über das, was sie sind, sondern über das, was sie tun. Also Zahlen haben gewisse Eigenschaften. Diese Eigenschaften kann man formulieren, man kann sie analysieren, man kann untersuchen, ob gewisse Zahlen diese Eigenschaften haben, etc. etc. Und das ist der Zugang zu den Zahlen der modernen Mathematik. Wir fragen also nicht, was ist die Zahl 2, sondern welche Eigenschaften hat sie. Das andere wäre eine philosophische Fragestellung. Ja, das führt auch dazu, dass das Zahlensystem die natürlichen Zahlen 0, 1, 2, 3, so wie sie hier stehen, dass das nicht genügt als Darstellung. Wir sagen, das reicht uns nicht, wir müssen das ein bisschen besser verstehen und deswegen konstruieren wir uns ein Zahlenmodell. Und wie schon erwähnt, das Zahlenmodell muss mit mathematischer Logik und Mengenlehre definiert werden, weil das bildet das Fundament der modernen Mathematik. Und das gibt Anlass zu den folgenden Axiomen, die man die Peano-Axiome nennt. Also ausgehend von der Notwendigkeit, die Zahlen, die natürlichen Zahlen, dass ja ein sehr wohl vertrautes Objekt war, aber als Mathematik auf Logik und Mengenlehre aufgebaut wurde, musste man sich überlegen, wie kann ich die natürlichen Zahlen axiomatisch beschreiben. Und das sind fünf Axiome, die folgendermaßen ausschauen. Einerseits 0 ist eine natürliche Zahl. Das ist also das erste Axiom. Das sehen wir bei dieser Aufzählung auch, dass das offensichtlich der Fall ist. Das verlangen wir also axiomatisch. Dann das nächste. Jede natürliche Zahl hat genau einen Nachfolger. Da steckt schon wieder eine mathematische Sprechweise drinnen. Genau einer, was heißt das? Das heißt so viel wie mindestens einen und gleichzeitig höchstens einen. Das schreibt man als genau einen. Es gibt also einen Nachfolger und wirklich nur einen. Und jede natürliche Zahl hat einen. Drittes Axiom, 0 ist nicht Nachfolger. Jede andere Zahl, über die ist zunächst nichts ausgesagt, jede andere Zahl darf also Nachfolger sein. 0, wird festgelegt, ist also nicht Nachfolger irgendeiner Zahl. Viertens, verschiedene Zahlen. Haben verschiedene Nachfolger. Also es kann nicht sein, dass zwei natürliche Zahlen, die nicht schon ein und dieselbe sind, denselben Nachfolger haben. Und das fünfte Axiom, das sogenannte Induktionsaxiom, sagt folgendes: Jede Eigenschaft, die 0 hat und die sich auf den Nachfolger überträgt, solche Eigenschaften haben alle natürlichen Zahlen. Gut, wenn man sich das jetzt anschaut, diese Axiome, dann kommt tatsächlich das heraus, was wir wollen, nämlich die natürlichen Zahlen in dieser Ordnung, wie sie eben in der natürlichen Ordnung, also so wie man sie zählt. Denn es ist einmal sicher ausgeschlossen, wenn ich bei 0 beginne, dann weiß ich mal, es gibt einen Nachfolger. Und das kann nicht 0 selbst sein. Also ich kann nicht sagen, das hört schon wieder auf. sondern ich habe einen Nachfolger, der ist von der 0 verschieden, und den nenne ich 1. 1 hat einen Nachfolger, das kann auch nicht 0 sein. Es kann auch nicht 1 sein, weil 1 ist schon der Nachfolger von 0 und verschiedene Zahlen haben verschiedene Nachfolger. Also der Nachfolger von 1 muss verschieden sein, von 1 und von 0. Also das ist eine nächste Zahl und so weiter. Es kann nie passieren, dass sich diese Kette irgendwann einmal verzweigt. Denn jede natürliche Zahl hat genau einen Nachfolger. Also können nicht zwei Nachfolger sein, wo sich dann diese Kette verzweigt. Das kann also nicht passieren. Es kann sich auch nicht irgendwann wieder schließen, weil dann hätten Sie hier eine Zahl und hier eine Zahl, die beide verschieden sind, aber denselben Nachfolger haben. Auch das wird ausgeschlossen durch das vierte Axiom. Also es geht wirklich so kettenförmig weiter. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, wenn man nur diese vier Axiome sich anschaut, ist das Folgende, dass die natürlichen Zahlen so eine Kette bilden, die aufgeschrieben wird, und darüber hinaus vielleicht noch eine zweite Kette außerhalb von dieser Kette existiert. Oder überhaupt andere Elemente außerhalb von dieser Kette. Das schließen die ersten vier Axiome nicht aus. Sehr wohl aber das fünfte Axiom. Denn wenn sie jetzt eine Eigenschaft hat, die die Null besitzt, eine Eigenschaft der Null und eine Eigenschaft, die sich immer auf den Nachfolger überträgt. Das heißt, Null hat diese Eigenschaft, haben wir ja vorausgesetzt. Wenn sich die Eigenschaft auf den Nachfolger überträgt, dann muss auch 1 diese Eigenschaft haben. Gut, dann hat 1 und 0 haben diese Eigenschaft. Wenn 1 diese Eigenschaft hat, dann überträgt sie sich aber wieder auf den Nachfolger von 1, das heißt auch 2 muss diese Eigenschaft haben. Und so weiter und so fort. Also alle Zahlen, die sich in dieser Kette befinden, müssen diese Eigenschaft haben, wenn 0 sie besitzt und sich die Eigenschaft auf den Nachfolger überträgt. Jede Zahl, die sich außerhalb dieser Kette befindet, muss diese Eigenschaft nicht haben. Das folgt jetzt nicht zwingend. Das heißt, ich könnte jetzt eine Eigenschaft betrachten, die kommt allen Zahlen zu, die hier sich befinden, und meinetwegen keiner Zahl, die sich hier befindet. Das Induktionsaxiom verbietet aber so eine Konstellation, denn jede Eigenschaft, die die Null hat und die sich auf den Nachfolger überträgt, haben alle Zahlen. Ja, also zwangsläufig müsste man dann auch sagen, irgendwie muss ich folgern können, dass auch diese Zahlen das haben, kann ich natürlich nicht aufgrund der einzigen Voraussetzung Übertragung auf den Nachfolger. Das heißt, so etwas kann es nicht geben. Die natürlichen Zahlen, also gemäß dieser Axiome, jedes Modell der natürlichen Zahlen, das diese Axiome erfüllt, ist also ein Modell, das alle wesentlichen Eigenschaften der natürlichen Zahlen bereits in sich trägt. Also das heißt, die natürlichen Zahlen, jedes Modell der natürlichen Zahlen sind jetzt einfach so aus, wie wir das gewohnt sind und wie wir uns die natürlichen Zahlen vorstellen. Insbesondere gibt es so etwas wie eine natürliche Ordnung. Also es gibt eine Relation kleiner gleich oder kleiner. Ja, also Sie können von zwei natürlichen Zahlen immer sagen, welche der beiden natürlichen Zahlen größer ist. Aber wenn sie verschieden sind, dann geht es wirklich so, wenn sie gleich sind, dann müsste man ein kleiner gleich schreiben. Beziehungsweise größer und größer gleich, und das lässt sich jetzt einfach über die Nachfolgerrelation definieren. Ich kann also sagen, eine natürliche Zahl n ist größer als eine natürliche Zahl m, wenn n der Nachfolger des Nachfolgers des Nachfolgers und so oft wie nötig des Nachfolgers von n ist. Umgekehrt kann es nicht sein, aber die Kette gibt eine Richtung vor, also es kann nur eins von beiden zutreffen. Sie wandern also mit der Nachfolgerrelation immer weiter nach rechts und können daher eindeutig sagen oder eindeutig definieren, formal definieren, was das heißen soll, n ist kleiner als n, beziehungsweise n ist größer als n. So, schenken wir dem Induktionsaxiom noch ein bisschen mehr Augenmerk, das Induktionsaxiom, das also ausschließt, dass die Modelle der natürlichen Zahlen so komische Eigenschaften haben, wie dass da außerhalb der Kette noch weitere Elemente sind, kann also dazu benutzt werden, Aussagen über natürliche Zahlen für alle natürlichen Zahlen zu beweisen. Also wenn Sie sich Folgendes anschauen. Sie haben eine Eigenschaft P. P ist eine Eigenschaft. P ist eine Eigenschaft, die eine natürliche Zahl haben kann oder auch nicht. Das heißt, P ist eine Eigenschaft einer natürlichen Zahl. Eigentlich müssen wir sagen, P von N ist keine Eigenschaft, sondern ist sogar eine Aussage. Eigentlich ist das die Aussage, N hat die Eigenschaft P. P von N ist also diese Aussage. Diese Aussage kann wahr sein, sie kann falsch sein, wie auch immer. Sie steht jetzt einmal da und laut dem Induktionsaxiom muss ich, um zu beweisen, dass jede natürliche Zahl die Eigenschaft P hat, aber ich das möchte. Ich möchte feststellen, oder ich möchte beweisen, jede natürliche Zahl hat die Eigenschaft P. Laut dem fünften Axiom genügt es, zu zeigen, P von 0, also ich muss beweisen, 0 hat die Eigenschaft P. Und was muss ich noch beweisen? P von n folgt P von n plus 1, oder genauer gesagt P von n Strich, ja, der Nachfolger, ist nichts anderes als P von n plus 1. Also ergänzen wir das hier, jede natürliche Zahl. N hat einen Nachfolger n Strich. Und das ist einfach nichts anderes als n plus 1, wenn wir einfach durchzählen. Also es genügt zu zeigen, 0 hat die Eigenschaft p und falls n die Eigenschaft p hat, dann hat n plus 1 zwangsläufig auch die Eigenschaft p. Wenn ich das beweisen kann, heißt es, die Eigenschaft p überträgt sich auf den Nachfolger. Ja. Nein, ich kann zum Beispiel die Eigenschaft nehmen, 0, ich habe die Eigenschaft, nicht positiv zu sein. Ja, 0 ist die einzige Sache. Aber die Eigenschaft Nicht-Positivität beträgt sich nicht auf den Nachfolger. Ja, damit kann ich nicht, ist das kein Widerspruch. Ja. Also ich muss beweisen, 0 hat die Eigenschaft B und ich muss beweisen, dass sich die Eigenschaft auf den Nachfolger überträgt. Wenn ich das kann, also diese zwei Beweise hier führen, dann habe ich bewiesen, dass alle natürlichen Zahlen die Eigenschaft P haben müssen. Denn dann habe ich bewiesen, P ist eine Eigenschaft, die 0 hat. Und die sich auf der Grundlagenaktion müssen dann alle natürlichen Zahlen diese Eigenschaft haben. Und das ist also bereits ein Beweisverfahren, nennt man vollständige Induktion. Beweisen Sie eine Aussage für natürliche Zahlen, für alle natürlichen Zahlen, beweisen Sie das für 0 und beweisen Sie, dass, falls es eine natürliche Zahl diese Eigenschaft hat, dann notwendigerweise auch Ihr Nachfolger. Wenn Sie das können, dann haben Sie den Beweis vollständig erbracht, dass es für alle natürlichen Zahlen gilt. Ich habe ja schon ein bisschen Aussagenlogik kennengelernt, das heißt, ich kann das, was ich da jetzt so formuliert habe, auch aussagenlogisch hinschreiben. Das Induktionsaxiom, also das Beweisverfahren der vollständigen Induktion, lässt sich folgendermaßen formal hinschreiben: P von 0 und P von n, war falsch, sagen wir genau, für alle n gilt P von n impliziert P von n durch 1. Daraus folgt, für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt P von n. Das ist also eine außerlogische Formulierung genau dessen, was ich gesagt habe. Da steht eine Implikation. Das heißt also, wenn die Prämisse wahr ist, dann muss die Konklusion auch wahr sein. Die Prämisse ist eine Konjunktion, also eine Unverknüpfung von zwei logischen Aussagen, und die ist wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind. Das heißt also, wenn beide Teilaussagen wahr sind, wenn P von 0 eine wahre Aussage ist, das heißt, wenn 0 die Eigenschaft P hat und für jede natürliche Zahl diese Implikation wahr ist. Also das heißt, wenn P von n gibt, wenn n die Eigenschaft P hat, dann muss n plus 1 ebenfalls die Eigenschaft P haben. Wenn das für jede natürliche Zahl so ist, das stimmt, und das stimmt, dann stimmt logischerweise nach Induktionsaktion auch das. Das heißt, jede natürliche Zahl, für alle natürlichen Zahlen, gibt P von n, jede natürliche Zahl hat die Eigenschaft P. Ja, schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. Sei P von n die Aussage, Summe k gleich 0 bis n, k ist gleich n mal n plus 1 halbe. Das ist eine Eigenschaft, die man natürliche Zahlen haben kann. Gut, ich weiß nicht, wie sehr Sie mit dem Summenzeichen vertraut sind. Ich kann es mal kurz wiederholen. Das Summenzeichen ist so zu lesen, dass Sie das k, für das k der Reihe nach die Werte, die natürlichen Zahlen, 0, 1, 2, 3 und so weiter bis n einsetzen. Diese Zahlen, die Sie der Reihe nach einsetzen, jeweils in diesen Ausdruck hier eingesetzt, wo anstatt dem k die jeweilige Zahl eingesetzt wird und alle Ausdrücke, die Sie auf die Art und Weise bekommen, werden einfach aufsummiert. Das heißt, was muss ich tun? Ich muss zunächst k gleich 0 setzen und in diesem Ausdruck k durch 0 ersetzen. Dann erhalte ich 0. Dann muss ich k gleich 1 einsetzen, in dem Ausdruck k durch 1 ersetzen und so weiter. Bis n mache ich das und ich erhalte also diese Summe. Das heißt, das, was da auf der linken Seite der Gleichung steht, ist nichts anderes als die Summe 0 plus 1 plus 2 plus 3 und so weiter plus n. Und auf der rechten Seite steht n mal n plus 1 dividiert durch 2. So, das ist jetzt eine Aussage für eine natürliche Zahl. Also behauptet wird P von n, n hat die Eigenschaft, dass diese Summe dasselbe ist wie das in dieser Ausdruck. Also zum Beispiel P von 5 heißt 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ist dasselbe wie 5 mal 6 in Meter 2. Gut, wenn ich das jetzt beweisen will, sagt mir das Verfahren der vollständigen Induktion. Beweise es zunächst für n gleich 0 und beweise dann, falls es für n stimmt, dann stimmt es auch für n plus 1. Na gut, für n gleich 0 ist es leicht. Die Aussage p von 0 ist gleich, wir gehen also hier die Summe von 0 bis 0, das ist nur ein einziger Summand, nämlich der erste hier, 0. Und auf der rechten Seite steht 0 mal 0 plus 1 halbe. Sie sehen sofort, das stimmt. Wir brauchen hier gar nichts beweisen. Also offensichtlich ist die Aussage für 0 richtig. 0 hat diese Eigenschaft. 0 hat die Eigenschaft, dass diese Summe hier für n gleich 0 das gleiche ist wie dieser Ausdruck für n gleich 0. So, jetzt müssen wir beweisen, dass falls P von N gilt, also falls N diese Eigenschaft besitzt, dann folgt daraus logisch zwingend, dass N plus 1 die Eigenschaft P auch besitzt. Das heißt, hier gehen wir vor. Wenn P von N falsch ist, dann kann uns das wurscht sein, was das P von N plus 1 ist. Denn die Implikation ist wahr, wenn entweder beide Aussagen wahr sind, oder wenn die linke Aussage falsch ist. Und zwar unabhängig davon, ob die rechte dann wahr oder falsch ist. Das heißt, für den Fall, dass P von N falsch ist, brauche ich nichts beweisen. Da ist es eh wichtig. Das heißt, ich nehme mal an, Annahme sei Summe k gleich 0 bis n k dasselbe wie n mal n plus 1 halb. Nehmen wir an, diese Aussage stimmt. Wir rechnen es nicht mehr ab, sie muss nicht stimmen, aber wir rechnen es an, es sei so. Das heißt, was bedeutet das für die weitere Beweisführung? Das bedeutet, wir dürfen jetzt ganz normal rechnen, so wie wir das gewohnt haben, so wie wir das gewohnt sind. Und wir dürfen zusätzlich diese Gleichung hier als zusätzliche Rechenregel einsetzen. Das ist jetzt eine Rechenregel. Die gilt für unsere weitere Beweisführung. Weil dann können wir sagen, wenn wir am Ende das P von N plus 1 bekommen, und wir haben vielleicht irgendwo nur das gelöst, dann ist zumindest sichergestellt, falls das richtig war, dann haben wir richtig gerechnet. Und dann sind wir da angelangt und haben das bewiesen. Falls das falsch war, ist es uns so. So, das heißt, was muss ich beweisen? Die sogenannte Induktionsbehauptung. Aber das erste war die Induktionsannahme. Ganz am Anfang, das ist der Induktionsanfang. Induktionsannahme und Induktionsbehauptung. Die Induktionsbehauptung ist die Aussage, gelte für n plus 1. Ja, das heißt also, wenn ich hier n durch n plus 1 ersetze, in diesem Ausdruck, in dieser Gleichung, dann steht auf der linken Seite die Summe k gleich 0 bis n plus 1. Die Summanden bleiben natürlich die gleichen. Und auf der rechten Seite wird auch jedes n, das vorkommt, durch ein n plus 1 ersetzt. Dann steht da n plus 1 statt diesem n. Und da steht n plus 1 plus 1, also n plus 2, dividiert durch 2. Das ist die Induktionsbehauptung. Und wir müssen beweisen, dass diese Behauptung wahr ist, unter der Voraussetzung, dass die Induktionsannahme wahr ist. Na gut, wie kann man das machen? Wenn Sie die Annahme zur Verfügung haben, das heißt, dass das hier ist eine Rechenregel, die ich benutzen darf. Ja, dann kann ich aber die ersten N-Summanden gleich ausrechnen. Dieser Summe. Also diese Summe hier, die Summe k gleich 0 bis n plus 1 k ist doch nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis n k, indem ich nur die ersten n-Summanden nehme, oder ersten n plus 1, aber ich beginne mit der 0, und den letzten noch extra dazu addiere. Und der letzte Summand ist der für k gleich n plus 1, also da muss ich für dieses k n plus 1 einsetzen, das ist der letzte Summand. Also diese Gleichung ist offensichtlich richtig. Ja, ich kann ja von einer Summe mit n plus 2 Summanden, nehme ich den ersten n plus 1 und addiere nachher den letzten. So, aber jetzt steht da ein Ausdruck. Von diesem Ausdruck weiß ich, was er ist. Ja, ich habe vorausgesetzt, dass dieser Ausdruck mit der rechten Seite dieser Gleichung übereinstimmt. Das haben wir vorausgesetzt, also dürfen wir es benutzen. Das ist also gleich n mal n plus 1 halbe plus dieser Zusatzterm n plus 1. Na gut, und jetzt rechnen Sie sofort nach. Das ist dasselbe wie n plus 2, n plus 1 mal n plus 2 halbe. Ja, das ist jetzt eine leichte Rechnung. Und damit haben wir gezeigt, dass die linke Seite der Induktionsbehauptung das gleiche ist wie die rechte Seite der Induktionsbehauptung. Alles, was wir benutzt haben, war die Induktionsannahme. Das heißt, die einzige Rechenregel, die sozusagen auf wackeligen Beinen steht, die könnte falsch sein, aber wie gesagt, falls sie falsch ist, ist die Implikation eh wahr. Also in dem Fall habe ich ohnehin gewonnen. Falls sie wahr ist, habe ich hier ganz richtig gerechnet und ich habe bewiesen, dass dann auch die rechte Seite der Implikation wahr sein muss. Also das heißt, es kann der Fall, dass die linke Seite, die Prämisse falsch ist, und die Konklusion, dass die Prämisse wahr ist und die Konklusion falsch, das kann nicht passieren. In diesem Fall muss ich ausschließen. Und damit haben wir bewiesen, dass das n war nicht näher spezifiziert. Ich habe keine einzige Eigenschaft der natürlichen Zahl n genützt, außer die Induktionsannahme. Das heißt, wir haben gezeigt, dass für jedes n diese Implikation gibt. Letztendlich haben wir also gezeigt, dass der Induktionsanfang, also dass diese Aussage wahr ist, dass die Implikation hier immer wahr ist und das Induktionsaxiom garantiert uns jetzt, dass für jede natürliche Eckzahl n die Aussage p von n wahr ist. Und wir haben gezeigt, dass diese Gleichung hier für alle natürlichen Zahlen n gilt. Ja, manchmal mag es vielleicht zweckmäßig sein, den Induktionsanfang zu verschieben. Ja, Sie sehen also, wie das funktioniert. Wir beweisen zunächst die Aussage für n gleich 0. Danach beweisen wir die Übertragung auf den Nachfolger. Das heißt, wenn wir das Gebilde, das alles haben, können wir sagen, für 0 stimmt's. Also muss es zwangsläufig auch für 1 stimmen. Für 1 stimmt, dann zwangsläufig auch für 2. Wenn es für 2 stimmt, dann muss es auch für 3 stimmen und so weiter. Manche mathematischen Aussagen sind aber nicht von der Art, dass sie für 0 bereits stimmen. Sie stimmen vielleicht erst ab einer gewissen natürlichen Zahl. Ab 7 zum Beispiel. Ja, dann können Sie sagen, ja, beweisen Sie das für n gleich 7 und Sie das. Die Übertragung auf den Nachfolger, meinetwegen für n größer gleich 7. Na, dann haben Sie bewiesen, dass es für 7, für 8, für 9 und so weiter gibt. Also manchmal ist es zweckmäßig, den Induktionsanfang zu verschieben. Und dass ich sage, ich fange irgendwo an, ja, sondern meinetwegen bei irgendeiner natürlichen Zahl n 0. Dann beweise ich das, dann habe ich nicht für alle n auf n bewiesen, aber für alle n größer gleich in 0. Auch hier reicht es dann natürlich für n größer gleich in 0, die Übertragung auf den Nachfolger zu beweisen. Beispiel, wo so etwas auftritt, die Aussage p von n. Das ist die Aussage, 2 hoch n ist größer als n plus 2. Das ist eben 2 hoch 0 ist 1, 0 plus 2 ist 2. Also für 0 stimmt diese Aussage aber sicher nicht. Für n gleich 1 steht da 2 ist größer gleich, ist größer als n plus 2, also größer als 3. Auch das ist falsch. Für n gleich 2 steht hier 4 ist größer als 4, das ist immer noch falsch. Aber für n gleich 3 geht es bereits. Und wenn Sie sich das anschauen, die linke Seite wird immer mit 2 multipliziert, die rechte Seite wird immer nur um 1 erhöht. Also wenn es für n gleich 5 stimmt, wird es für alle größeren wahrscheinlich auch stimmen. Oder wahrscheinlich auch, heißt das nicht nur ein Argument. Das heißt, wir müssen das noch formalisieren und das Einfachste, das zu tun, ist vollständige Induktion. Also was können wir sagen? P von 3. Das ist eine wahre Aussage. Auch P von 0, P von 1 und P von 2 sind falsche Aussagen, aber P von 3 ist eine wahre Aussage. Wenn wir also jetzt beweisen können, dass sich diese Eigenschaft immer auf den Nachfolger überträgt, dann heißt es, dass das ab der natürlichen Zahl 3 immer stimmen muss. Ja, das können wir aber leicht machen. Wir machen den Beweis nach diesem Muster. Der Induktionsanfang für N0 gleich 3, der ist gelungen. Für 3 haben wir es bewiesen. Ja, wir müssen einfach hinschauen, ausrechnen, hinschauen und sehen, dass die Umrechnung gilt. Induktionsannahme. Induktionsannahme heißt, wir nehmen die Aussage so wie sie ist. 2 hoch n ist größer als n plus 2. Das ist unsere Induktionsannahme. Das heißt, das ist eine zusätzliche Rechenregel, die wir jetzt in weiterer Folge benutzen dürfen, um zu beweisen, dass die Induktionsbehauptung richtig ist. Und die Induktionsbehauptung ist, unter der Annahme soll die Aussage, also was unter der Annahme, dass es für n gilt, soll die Aussage für n plus 1 gelten. Das heißt, die Behauptung ist dieselbe Aussage, wo wir n plus 1 ersetzen. Also 2 hoch n plus 1 ist größer als n plus 1 plus 2, also n plus 3. Das ist die Induktionsbehauptung. Und diese Behauptung soll jetzt bewiesen werden, wobei ich eben alle gängigen Rechenregeln verwenden darf. Und zusätzlich darf ich noch die Annahme benutzen. Weil wenn die Annahme stimmt, dann habe ich richtig gerechnet und dann muss dann zwangsläufig auch die Behauptung stimmen, wenn ich letztendlich dorthin gelange. So, wie kann man das jetzt beweisen? Schreiben Sie die Behauptung anders hin. 2 hoch n plus 1, das ist 2 mal 2 mal 2 mal 2 und so weiter, Sie haben n plus 1 Faktoren. Das ist also nichts anderes, nehmen wir den ersten Faktor extra und die anderen n Faktoren hinten dran. Also 2 hoch n plus 1 ist nichts anderes als 2 mal 2 hoch n. 2 mal 2 hoch n ist aber aufgrund der Induktionsannahme größer als 2 mal n plus 2. Denn 2 hoch n ist größer als n plus 2, also ist das Doppelte von 2 hoch n größer als das Doppelte von n plus 2. Jetzt habe ich die Induktionsannahme benutzt. Also wenn die stimmt, dann stimmt das, was wir hier tun. Ja, das ist aber nichts anderes als 3n plus 4. Das wiederum ist größer gleich n plus 4, weil 2n ist größer gleich n. Ja, gleiche gilt nur für n gleich 0. Und das hier wiederum ist größer als n plus 3. So, was haben wir gezeigt? Wir haben gezeigt, dass 2 hoch n plus 1 größer ist als n plus 3. Das war aber genau die Behauptung. Das ist die Behauptung, dass das so ist. Und benutzt haben wir die Annahme. Das dürfen wir aber. Sie sehen also, der Beweis funktioniert immer. Wenn die Annahme stimmt, dann stimmt das. Der Beweis funktioniert also für alle n aus der natürlichen Zahl. Auch für n gleich 0 ist der Beweis richtig. Nur für n gleich 0 ist die Annahme, ist die Aussage noch nicht richtig. Das heißt, ich kann nicht für 0 auf 1 schließen. Das kann ich nicht, weil es für 0 nicht stimmt. Ich kann auch nicht von 1 auf 2 schließen, weil es für 1 noch nicht stimmt. Aber für 3 stimmt es. Und damit stimmt es nach diesem Beweis auch für 4, für 5, für 6 und so weiter. Also für alle natürlichen Zahlen größer gleich 3. Ja, manchmal ist es mindset-mäßig nicht nur den Induktionsanfang zu verändern, sondern mit einer anderen Variante zu arbeiten, nämlich das Induktionsaxiom für sich genommen ein bisschen abzuwarten. Was kann ich machen? Ich sage, ich beweise die Aussage für 0, d von 0. Und für alle natürlichen Zahlen gilt, dass die Aussage für alle k kleiner gleich n gilt p von k. Diese Aussage impliziert p von n plus 1. Und daraus folgt dann p von n plus 1. So, das steht jetzt einmal so da. Was heißt das konkret? Bis jetzt haben wir immer gesagt, wir beweisen es, wir machen den Induktionsanfang, wir beweisen es für p gleich 0. Dann beweisen wir, dass sich die Aussage, die Wahrheit der Aussage, auf den Nachfolger überträgt. Jetzt machen wir folgende Abwandlung. Wir beweisen zunächst einmal den Anfang für p gleich 0 und dann beweisen Sie, wenn p von 0 und p von 1 und p von 2 und p von n, wenn die Aussage wahr ist für 0, für 1, für 2, für 3 und so weiter, für n auch, dann auch für n plus 1. Das ist eine andere Form, also eine Abwandlung des Axioms. Diese beiden Varianten sind äquivalent. Ja, das heißt also, wenn Sie das beweisen können, dann folgt daraus auch, dass Sie das ursprüngliche Induktionsaxiom beweisen können. Und umgekehrt, ist unmittelbar ersichtlich, wenn schon die letzte Aussage hier ausreichend ist, um zu beweisen, dass von n auf n und 1 zu schließen, ja, also dass er sich auf den Nachfolger überträgt, dann brauche ich alle diese Aussagen nicht. Wenn ich sie zusätzlich habe, stört es nicht. Umgekehrt ist es nicht ganz so direkt zu sehen, aber es ist auch leicht zu sehen, dass es auch umgekehrt gilt, dass aus dem bereits das andere Induktionsaxiom folgt. Das heißt, das ist eine äquivalente Formulierung des Induktionsaxioms 5. Sie können sich also je nach Zweckmäßigkeit aussuchen, welche der beiden Varianten Sie machen. Und ich möchte Ihnen noch kurz einen Beweis vorstellen, wo man eben mit der direkten Anwendung des Induktionsaxioms nicht hinkommt oder nur sehr umständlich hinkommen würde. Aber mit dieser Variante geht es recht leicht und recht schnell. Nehmen Sie das folgende Beispiel. N sei eine natürliche Zahl und n sei größer als 1. Sie alle kennen den Begriff der Primzahl. Ja, n ist eine Primzahl. Genau dann, wenn es keine Darstellung der Form n gleich p mal q mit 1 kleiner p und q kleiner n gibt. Also wenn Sie n nicht als Produkt von kleineren natürlichen Zahlen darstellen können, dann handelt es sich um eine Primzahl. Ja, und der Beweis für die folgende Aussage, p von n heißt, n ist prim oder Produkt endlich wieder Primzahlen. Können Sie mit der Variante des Induktionsaxioms, also mit diesem Axiom hier, sehr einfach beweisen, werden Sie direkt nicht so schnell hinkommen. Ich werde kurz die Idee skizzieren. Na gut, ähnlich dem wieder prim oder nicht prim, das ist klar. Wenn n nicht prim ist, dann können Sie es zerlegen als Produkt von zwei kleineren Zahlen. Jetzt haben wir aber die Induktionsvoraussetzung, nicht nur für den direkten Vorgänger, sondern für alle kleineren Zahlen. Das heißt, nach Induktionsvoraussetzung oder Induktionsannahme erfüllt P und Q diese Eigenschaft. Das heißt, P und Q sind entweder selber schon Primzahlen oder sie sind das Produkt von endlich vielen Primzahlen. Naja, dann ist N offensichtlich auch das Produkt von endlich vielen Primzahlen. Also hier und hier jeweils ein Produkt von endlich vielen Primzahlen hinschreiben kann anstelle von Q. Gut, damit sind wir am Ende der heutigen Stunde angelangt. Morgen ist Aktionstag der österreichischen Universitäten. Das heißt, morgen im Festival Vorlesung, das findet in diesem Hörsaal im Vorlesungsabend.
Kannst du hier?